Im 5. Jahrhundert vor Christus, da lebte ein Philosoph und Dichter, der hieß Simonides. Und dieser Simonides wurde eines Tages an den Königshof von Hieron von Syrakus gerufen. Und wie Könige so sind, der stellte ihm eine nicht ganz so einfache Frage. Der König fragte seinen Philosophen, wie ist eigentlich Gott? Der Philosoph war wirklich gut und schlau, aber er sagte, lieber König, da brauche ich einen Tag Bedenkzeit. Ich kann dir das nicht sofort beantworten. Frag mich morgen wieder. Der Tag verging, Simonides kam zurück an den Königshof und der König war ganz gespannt. Aber Simonides sagte, ich brauche noch mal 2 Tage. Ich bin dran, aber gib mir noch mal 2 Tage. Okay, sagte der König. Nach 2 Tagen kam Simonides zurück, sagte, lieber König, kriege ich noch 4 Tage? Und so ging das Tag um Tag, Woche um Woche weiter. Und irgendwann war es dem König zu bunt und er hat gesagt, willst du nicht antworten? Wirst du mir irgendwann antworten? Was ist eigentlich los? Simonides sagte, lieber König, je länger ich über die Frage nach Gott nachdenke, desto dunkler erscheint sie mir. Je länger ich darüber nachdenke, wie Gott eigentlich ist, desto dunkler erscheint mir die Sache. Wisst ihr was? Wenn Gott nicht reden würde, wenn Gott nicht sprechen würde, dann wären wir wie Simonides. Wenn Gott sich nicht offenbaren würde, dann wüssten wir überhaupt nicht, dass es einen Gott gibt. Wir wüssten nicht, wenn es ihn gibt, wie er ist, was er von uns verlangt. Wir wüssten auch nicht, was wir hoffen können. Dass Menschen ihre Familienmitglieder zu Grabe tragen können, mit dem Wissen, wir werden sie wiedersehen, ist nur möglich, weil Gott irgendwann sich entschieden hat, ich rede, ich spreche. Und so fängt das an, wenn wir die Bibel am Anfang aufschlagen, 3. Vers, und Gott sprach, es werde Licht. Und immer wieder betont die Bibel, dass Gott tatsächlich spricht. Ich möchte mit euch heute nur über diese einfache Aussage nachdenken, dass Gott spricht. Und ich möchte das anhand eines Textes tun, was wahrscheinlich der bekannteste Text, beziehungsweise der Text, der das sehr ausführlich thematisiert macht. Es ist ein Psalm, nämlich Psalm 19. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lade ich euch ein, Psalm 19 aufzuschlagen. Aber die Aussage von Psalm 19 ist genau die, Gott spricht. Psalm 19, dem Chorleiter ein Psalm von David. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück, sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Liebe Techniker, kriege ich meine PowerPoint noch? Dann können wir das besser verfolgen. Das Thema dieses Psalms ist tatsächlich das Reden. 3 Menschen oder 3 Personen reden hier. Person ist auch ein bisschen zwiespältig, denn in Vers 2 bis 7 spricht die Schöpfung. In Vers 8 bis 11 spricht das Gesetz Gottes, also das Wort Gottes. Und in Vers 12 bis 15 spricht dann David, also der Knecht Gottes. Und der Psalm beantwortet zwei Fragen, nämlich, wie redet Gott und mit welchem Ziel, warum redet Gott? Und das Erste, was deutlich wird, ist, dass Gott durch seine Schöpfung spricht. Vers 2, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Himmel und Himmelsgewölbe stehen hier als Repräsentanten der Schöpfung. Beides kennen wir aus 1. Mose 1, wo Gott die Welt erschaffen hat, wo Gott alles geschaffen hat. Und jetzt wird hier gesagt, das, was Gott geschaffen hat, das redet, das erzählt die Herrlichkeit Gottes. Es redet von und über Gott. Und letztlich redet Gott selbst dadurch. Das ist erstaunlich. Also am Anfang, wie entsteht alles, was um uns herum ist? Und Gott sprach und es war. Also Gott redet und dann entsteht die Schöpfung. Und jetzt wird das einfach weitergeführt und gesagt, jetzt redet die Schöpfung selbst über die Herrlichkeit Gottes. Die Theologen geben ja für alle solche Dinge, finden die einen Begriff. Man nennt das in der Theologie die allgemeine Offenbarung Gottes. Warum allgemein? Weil das eine Offenbarung ist, die jeder Mensch hört und sehen und verstehen kann. Und wenn man sich die ersten vier Verse anschaut, wird deutlich, die Schöpfung redet immer. Guckt mal, Vers 3. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Also wenn der Tag aufhört zu reden, dann übernimmt die Nacht den Part. Und wenn die Nacht vorbei ist, dann redet der Tag wieder. Und dann steht hier das schöne Wort, es sprudelt. Das ist wirklich so ein Überströmen, Übersprudeln, immer und immer und immer wieder redet die Schöpfung. Sie redet tatsächlich immer. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an den Niagara-Fällen war. Das ist ja sehr beeindruckend, dort zu stehen. Niagara-Fälle an der Grenze der USA zu Kanada, unglaubliche Mengen an Wasser, die dort runterfließen. Ich habe mal nachgelesen, pro Sekunde und pro Quadratmeter fallen dort 30 Tonnen Wasser. Das sind im Jahr 946 Milliarden Tonnen Wasser. Der durchschnittliche Wasserdurchfluss ist 4200 Kubikmeter in der Sekunde. Also, das Wasser, was in einer Sekunde die Niagara-Fälle runterfällt, würde ausreichen, einen 6-Personen-Haushalt, also zum Beispiel die Familie Scheel, mit Wasser zu versorgen. Wie lang? Für 15 Jahre. Also das, was in einer Sekunde die Niagara-Fälle runterfällt, reicht dafür, dass ich und meine 5 anderen Leute 15 Jahre lang duschen, trinken, baden und alles tun können. Also ununterbrochen. Und jetzt steht man da und denkt, das passiert schon seit Jahrtausenden von Jahren. Und so ist das, was David hier sagt. Die Schöpfung sprudelt immer und immer wieder. Sie redet tatsächlich immer. Und die Schöpfung redet nicht nur immer, sie redet zweitens auch überall. Vers 5 drückt das in einem Bild aus. Ihre Messschnur, ihre bezieht sich auf Himmel und das Himmelsgewölbe von Vers 2. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Das Bild ist also, wenn man messen würde, wie weit das reicht, die Messschnur, dann ist es bis an das Ende der Erde, bis an das Ende der Welt, bis ganz ans Ende redet die Schöpfung. Und dann geht es weiter, die Sonne wird als Beispiel genommen, Vers 5b, dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt und sie wie ein Bräutigam aus seinem Mahl tritt sie hervor, sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende, nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Also es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo die Schöpfung nicht redet, wo Gott nicht redet. Das ist ein ganz schön starker Gedanke, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken. Ich kann euch sagen, was Paulus daraus ableitet. Römer 1 und 2, Paulus sagt, weil Gott durch die Schöpfung redet, deswegen kann kein Mensch irgendwann sich vor Gott hinstellen und sagen, oh Gott, ich wusste nichts von dir. Paulus sagt in Römer 1, sie haben keine Entschuldigung. Warum? Weil Gott redet. Das heißt, für Paulus ist die Begründung, warum Mission notwendig ist, warum wir Menschen von Jesus erzählen müssen, die, dass er sagt, Gott hat schon mal zu jedem Menschen geredet. Und zwar so, dass niemand mehr eine Entschuldigung hat und sagen kann, ich wusste nichts von dir. Und deswegen braucht es jetzt natürlich noch die Offenbarung, die noch viel mehr ist, das, was in diesem Buch steht, das, was Jesus getan hat. Aber das ist die Begründung für Paulus, warum Mission unbedingt notwendig ist. Weil die Schöpfung immer redet und überall redet. Das sind übrigens die Niagara-Fälle. Also die sind nicht nur toll zu hören, da fließt nicht nur viel Wasser runter, das ist auch erstaunlich, wie toll das aussieht. Ich klicke mal weiter, Schöpfung redet immer, hatten wir, Schöpfung redet überall, hatten wir. Und das ist toll, dass wir jetzt Bilder haben, weil dass die Schöpfung überall redet, das ist sofort ersichtlich, egal in welchem Bereich der Schöpfung du gehst. Also die Schöpfung redet überall, das erkennt eine Frau, das erkennt ihr hier wahrscheinlich nicht ganz so gut, in Neuguinea, die das Südkreuz am Himmel anschaut. Ist das kleinste Sternbild, aber auffallend hell. Das erkennt auch ein Mann in Norwegen, der die Nordlichter betrachtet. Das ist Reden Gottes durch die Schöpfung. Das erkennt ein Kind an der Grenze von Kanada zu den USA, das an den Niagara-Fällen steht. Dass die Schöpfung redet, erkennt jedes Elternpaar, das ein neues Kind auf die Welt bringt. Nehmt mir es nicht übel, dass ich die schönsten Kinder nehme, unsere. Dass die Schöpfung redet, erkennt auch ein japanischer Wissenschaftler, der sich mit der DNA des Menschen beschäftigt. Völlig egal, wo du hinschaust, Gott redet. Albert Einstein sagte mal, und das ist treffend, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorstellen mag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Also Einstein sagt, jeder Forscher, der etwas entdeckt, der muss erkennen, dass das nicht sein kann, dass er zum ersten Mal die Gedanken denkt. Stephen Hawking, einer der bekanntesten Astrophysiker, die es derzeit gibt, nicht Hawking, sondern Hawking, er sagte mal, der Mann macht zwiespältige Aussagen. Manchmal klingt so, als ob er für Gott ist, manchmal als ob er gegen Gott ist. Aber er macht unter anderem auch diese Aussage. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass unser Universum aus etwas wie einem großen Knall entstanden ist. Wann immer man über das Universum nachdenkt, kann man eine göttliche Kraft nicht ausklammern. Und auf den Punkt, finde ich, bringt es Abraham Lincoln. Er sagte mal vor längerer Zeit Folgendes. Ich kann verstehen, wie ein Mensch auf die Erde schauen und Atheist bleiben kann. Das kann ich auch. Wenn ich mir anschaue, wie wir Menschen miteinander umgehen, wenn ich mir anschaue, was auf dieser Erde passiert, ist das erstmal nachvollziehbar. Aber er sagt weiter, was ich nicht verstehen kann, ist, wie ein Mensch in den Himmel schauen und meinen kann, es gäbe keinen Gott. Und das ist Paulus Römer 1. Gott spricht immer und überall. Und der Psalmist David geht weiter und sagt, die Schöpfung redet verständlich für jeden. Das ist erstaunlich. Ne? Man liest Vers 2, Vers 3, Vers 5 und davon ist die Rede, die Schöpfung sprudelt, sie redet, sie verkündet. Und dann kommt man zu Vers 4, wo erklärt wird, wie sie redet. Guckt mal, Vers 4. Ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Also die Schöpfung redet, aber sie redet wortlos. Was dadurch ausgedrückt wird, ist, die Schöpfung redet nicht in Deutsch, nicht in Englisch, nicht in Griechisch, nicht in Hebräisch. Sie braucht keine Worte. Das heißt also, jeder Mensch versteht es. Jeder Mensch kann das Reden der Schöpfung verstehen, weil sie wortlos redet. Und auch das ist wieder der Grund, warum der Mensch keine Entschuldigung vor Gott hat, wenn wir mal vor Gott stehen. Weil Gott sagt, ich habe geredet und zwar so, lieber Mensch, dass du es verstehen kannst. Die Schöpfung redet immer, sie redet überall, sie redet verständlich für jeden und es wird uns auch gesagt, was redet denn die Schöpfung? Die Schöpfung verkündigt vor allem eins, die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Aussage von Vers 2. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Herrlichkeit kommt von einem Verb, was schwer gewichtig sein meint und bezeichnet die Wichtigkeit, die Bedeutung, den Wert einer Sache. Das heißt, die Schöpfung verkündet vor allem das, was Gott ausmacht, was er in seinem Wesen ist. Man kann auch sagen, sie verkündet, dass Gott sein Gott ist. Also, dass Gott Gott ist, das verkündigt die Schöpfung immer und immer wieder. Und auch hier, Paulus sagt in Römer 1, Vers 20, seine Göttlichkeit, also die Göttlichkeit Gottes, wird seit der Erschaffung der Welt, worin sichtbar, in dem Gemachten wahrgenommen. Also die Schöpfung verkündet von Anfang bis zum Ende, dass Gott Gott ist und dass er herrlich ist und herrlich bleibt. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, wir glauben, alles, was Gott tut, alles, was er offenbart, dreht sich letztlich um uns Menschen. Also es geht darum, dass wir als Menschen gerettet werden. Es geht darum, dass wir Vergebung der Sünden bekommen. Es geht darum, dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen. Und ja, all das sind Ziele Gottes. Aber all das ist nie und nimmer das höchste Ziel Gottes. Das höchste Ziel Gottes ist immer die Verkündigung seiner eigenen Herrlichkeit, seiner eigenen Schönheit, von dem, was er ist. Lasst mich mal ein längeres Zitat von John Piper lesen, weil er bringt es auf den Punkt, wie ich es nicht formulieren könnte. Er sagte einmal Folgendes. John Piper schreibt, Gottes Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das klingt vielleicht seltsam in unseren Ohren. Wir neigen dazu, den Plan Gottes so zu beschreiben, dass wir selbst im Mittelpunkt seiner Zuneigung stehen. So sagen wir vielleicht, sein Plan bestehe darin, die Welt zu erlösen oder Sünde zu erretten oder die Schöpfung wiederherzustellen oder ähnliches. Aber die Pläne Gottes zur Errettung stehen an vorletzter und nicht an letzter Stelle. Das letzte Ziel Gottes ist es, seine unendliche und ehrfurchtgebietende Größe und Würde, also seine Herrlichkeit, aufrechtzuerhalten und zur Schau zu stellen. Gott wäre ungerecht, wenn er einer Sache mehr Wert beimessen würde als dem, was den allerhöchsten Wert hat. Aber den allerhöchsten Wert hat er selbst. Also versteht ihr, warum die Schöpfung das verkündigt? Dass Gott Gott ist und dass niemand ihm vergleichbar ist? Weil wenn Gott irgendetwas anderes als höchsten Wert stellen würde, wäre irgendetwas anderes wichtiger, wertvoller, schöner als er selbst. Die Schöpfung spricht, beziehungsweise Gott spricht durch seine Schöpfung. Lasst mich mal vier Konsequenzen daraus ziehen. Weil das ist ja alles nur eine Beschreibung, das, was David hier sagt. Aber was heißt das für dich und mich? Wenn Gott durch seine Schöpfung spricht, vier praktische Konsequenzen. Erste Konsequenz, höre das Reden der Schöpfung. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir hören häufig überhaupt nicht mehr, dass Gott redet durch die Schöpfung. Ich glaube, wir gehen völlig ignorant an dem Reden Gottes vorbei. Wir nehmen es völlig selbstverständlich, dass Sonne und Mond aufgehen. Völlig selbstverständlich, dass es regnet und schneit, dass es Frühling, dass es Herbst gibt, dass mein Körper funktioniert oder eben manchmal auch nicht funktioniert, dass das Universum scheinbar unendlich ist und trotzdem nicht auseinanderfällt. Ich vergesse das nie, als Naomi und Emma zum ersten Mal so richtig den Mond entdeckt haben, hatten wir 2-3 Wochen, wo es jeden Abend immer das Gleiche war. Wann immer sie den Mond draußen entdeckt haben, ging es, Mama, Papa, kommt schnell, der Mond ist wieder da. Und du denkst als erwachsener, aufgeklärter Mensch, Mädels, ja natürlich ist der Mond wieder da. Und wisst ihr was, morgen ist er auch wieder da und übermorgen auch. Und ich merke, ich höre nicht mehr, wie Gott zu mir redet, dass er den Mond heute auch wieder aufgehen lässt. Und so stelle ich bei mir fest, wie oft höre ich überhaupt nicht mehr die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes, die in der Schöpfung sichtbar wird. Höre das Reden der Schöpfung. Zweitens, höre nicht nur, sondern bestaune die Schöpfung. Also wenn Gott permanent redet, wenn er permanent seine Herrlichkeit verkündigt, dann ist es das eine zu sagen, okay Gott, schön, nett. Und es ist das andere zu sagen, boah, wie unendlich groß bist du Gott? Was sagt diese Schöpfung über dich aus? Jonathan Edwards hat es mal so gesagt, Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie bejubelt wird. Und deswegen gehört es als praktische Konsequenz dazu, dass wir nicht nur das Reden Gottes hören, sondern darüber staunen. Vielleicht sollten wir wirklich uns einmal am Abend eine Minute Zeit nehmen und in den Himmel schauen und staunen. Erst über die Schöpfung und dann über das, was es über unseren Gott aussagt. Vielleicht sollten wir morgen, wenn wir aufstehen, nicht nur die Gnade Gottes frühstücken, was gut ist, was wichtig ist. Vielleicht sollten wir auch mal die Größe Gottes frühstücken, indem wir ganz kurz über unseren Körper nachdenken. Ganz kurz darüber nachdenken, was passieren musste, damit ich heute aufstehen durfte. Vielleicht sollten wir einfach mal dem Sonnenaufgang wieder zusehen und Gott dankbar sein für das, was ein Sonnenaufgang über ihn ausdrückt. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Nur es wäre ein Jammer, wenn Gott redet und redet und redet und du und ich, wir hören es nicht und wir staunen nicht mehr drüber. Eine dritte Konsequenz, vielleicht überrascht sie euch. Schütze die Schöpfung. Schütze die Schöpfung. Nochmal zurück zum Anfang. Gott schafft eine Welt, um über sich was auszusagen, um zu reden, um seine Herrlichkeit und seine Schönheit zu zeigen. Und wenn ich jetzt als praktische Konsequenz formuliere, schütze die Schöpfung, dann liegt das nicht daran, dass ich in irgendeiner Partei mit einer bestimmten Farbe bin. Deswegen will ich nicht die Schöpfung schützen. Die Schöpfung schützen will ich deshalb, weil die Schöpfung etwas über meinen Gott aussagt. Und so wie Paulus sagt, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, deswegen achtet auf euren Körper. So ist hier die Konsequenz, wenn die Schöpfung ein Reden Gottes ist, dann achte auf die Schöpfung. Wenn ich meinen Kindern erkläre, und da sind wir genauso dran wie alle anderen Eltern, warum ich mein Papier nicht einfach wegwerfe, warum ich nicht einfach die Umwelt verschmutze, dann kann ich das mit irgendwelchen moralischen, ethischen, menschlichen Argumenten tun. Aber wenn du von Psalm 19 herkommst, sagst du, Leute, hier redet Gott in dieser Welt, durch diese Welt, also möchte ich auch behutsam und schützend damit umgehen. Und viertens und letztens, bete den Schöpfer an, nicht die Schöpfung. Es ist sehr erstaunlich, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, wenn man Religionsgeschichte anschaut, so wie Religionen damals und heute leben, meistens wird die Schöpfung angebetet und nicht der Schöpfer. Das sagt auch Paulus, wieder Römer 1 und 2, das ist die Grundsünde, das Tauschen von Schöpfer und Geschöpf. Und deswegen muss als letzte praktische Konsequenz das folgen, bete den Schöpfer an und nicht die Schöpfung. Liebe Leute, ich wünsche mir, wir werden gleich noch zu dem Reden Gottes in diesem Buch kommen, keine Angst. Aber ich wünsche mir, dass wir dieses allgemeine Reden Gottes, das jeder Mensch hört, das immer passiert, das überall zu finden ist, das Gottes Herrlichkeit verkündigt, dass wir auf diesem Ohr nicht taub sind, sondern Tag für Tag Gott reden hören. Gott spricht durch seine Schöpfung. Aber Gott spricht nicht nur durch seine Schöpfung, Gott spricht auch durch sein Wort. Und wisst ihr, so herrlich das Reden Gottes in der Schöpfung ist, so wunderschön all das, was wir in der Schöpfung finden, ist, diese Offenbarung, dieses Reden Gottes reicht nicht aus. Wenn Gott seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Allmacht in der Schöpfung zeigt, zeigt es mir immer noch nicht, wie kann ich denn jetzt in Beziehung zu Gott kommen? Wie kann ich denn jetzt zur Vergebung meiner Sünden kommen? Wie kann ich denn jetzt Teil von Gott werden, von seinem Volk, von seinem Königreich? Wenn Gott nur in der Schöpfung reden würde, wären wir genauso verloren, wie wenn er es nicht tun würde. Und deswegen muss Gott nicht, er muss, Gott muss nie etwas. Aber Gott hat sich dazu entschieden, aus freien Stücken ganz speziell und konkret zu reden, in Jesus Christus und in seinem Wort. Und das ist jetzt in Vers 8 bis 11. Und lasst mich mal ein Detail in dem Text zeigen, woran das deutlich wird, dass erst hier Beziehung zu Gott möglich ist. Guckt nochmal in Vers 2 bis 7, da ist immer nur von Gott die Rede. Also der Himmel erzählt, Vers 2, die Herrlichkeit Gottes. Gott wird immer mit dem ganz allgemeinen Begriff Gott bezeichnet. Wenn man jetzt zum Reden Gottes in der Schrift kommt, im Wort Gottes, ist es zum ersten Mal in Vers 8, dass nicht mehr der Name Gott gebraucht wird, sondern dass jetzt von Jahwe die Rede ist. Guckt mal in eure Bibel. Ich hoffe, ihr wisst, wenn in euren Bibeln das Wort Herr in Kapitelchen geschrieben ist, also in Großbuchstaben geschrieben ist, dann steht immer Jahwe im Text. Und jetzt ist es hier zum ersten Mal, wo es um die konkrete, um die spezielle Offenbarung Gottes geht, dass dieser Beziehungsname gebraucht wird. Und dadurch macht David schon deutlich, um die Beziehung mit Gott zu haben, brauche ich diese Offenbarung. Und dann macht er in Vers 8 bis 11 deutlich, was ist das Wesen, was ist der Nutzen und was ist der Wert des Wortes Gottes. Das Wesen des Wortes Gottes beschreibt David so: Gottes Wort ist vollkommen, zuverlässig, richtig, lauter, rein und wahr. Er gebraucht diese fünf Adjektive, diese Eigenschaften, um das Wort Gottes zu beschreiben. Und das fängt in Vers 8 an: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Er meint vollständig, es ist ganz, es ist perfekt, es ist fehlerlos. Er sagt im zweiten Teil von Vers 8, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es ist glaubwürdig, es ist zuverlässig, sicher, verlässlich. Er sagt in Vers 9, die Vorschriften des Herrn sind richtig. Also so ein ganz richtiges richtig. Einfach ein Haken an einer Arbeit hinten dran, da ist nichts falsch, es ist aufrichtig, aufrichtig, gerade und richtig. Es ist lauter, zweiter Teil von Vers 9, meint es ist rein, es ist klar. Vers 10, das Wort ist rein und es ist die Wahrheit. Man könnte über jeden Begriff jetzt eine eigene Predigt machen. Aber die Gesamtaussage von David ist hier, es gibt nichts auf dieser Welt, was so vollkommen, was so richtig, was so zuverlässig, was so wahr und was so verlässlich ist, wie dieses Buch. Ich habe das Zitat hier schon mal benutzt, aber ich liebe es, weil es genau das ausdrückt. Und deswegen lasst mich noch mal das lesen, was John Wesley am Ende seines Lebens sagte. Als ich jung war, war ich mir in Bezug auf alles ganz sicher. Einige Jahre später und nach Tausenden von Fehlern war ich mir nur noch über die Hälfte der Dinge sicher. Heute bin ich in Bezug auf fast gar nichts mehr sicher, außer dem, was Gott dem Menschen schwarz auf weiß offenbart hat. Das sagte David hier. Das, wo du dir sicher sein kannst, egal ob du am Anfang oder am Ende deines Lebens bist, selbst wenn du vor solchen Situationen bist, dass du von diesem Leben Abschied nehmen musst oder Menschen verabschieden musst, das, was sicher bleibt, das, was zuverlässig, was wahr bleibt, ist allein das Wort Gottes. Und deswegen sagt David dann zweitens, wenn das Wort Gottes so ist, welchen Nutzen haben wir denn dann davon? Und David sagt, Gottes Wort belebt, verändert, erfreut und erleuchtet. Guckt mal, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das ist so ein altes Wort, ne? Was meint erquicken? Wörtlich meint erquicken, es gibt das Leben zurück oder gibt neues Leben. Das Wort Gottes ist das Einzige, was die Beziehung zu Gott, was das Leben zu Gott zurückgeben kann. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 4, Vers 4, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Für uns ist das so selbstverständlich geworden. Wir haben das schon so oft gehört. Aber Leute, ist uns bewusst, dass Leben nur über dieses Wort möglich ist? Dass wir Leben, Beziehung zu Gott und das, was Jesus getan hat, dass das für uns real und effektiv nur wirksam wird, wenn wir diesem Wort glauben. Wisst ihr, die allgemeine Offenbarung, die Schöpfung Gottes, ist letztlich ein Zeugnis des Todes. Ja, es zeigt die Herrlichkeit Gottes. Ja, es zeigt die Größe Gottes. Ja, es zeigt die Unendlichkeit Gottes. Aber es bezeugt letztlich, und das sagt Paulus in Römer 8, den Tod. Es ist eine verfallende Schöpfung. So herrlich alles ist, was wir um uns herum sehen, du bekommst null Leben dadurch. Und dann ist Gott so gnädig schickt Jesus auf die Erde, schreibt schwarz auf weiß dieses Wort und sagt, weißt du was, Stephanus, wenn du Leben haben willst, da ist es. Das Wort Gottes belebt, das Wort Gottes verändert, das drückt David dadurch aus, indem er hier sagt, es macht den Einfältigen weise. Der Einfältige ist in der Bibel nicht der Dumme, das klingt manchmal so. Der Einfältige ist der Unerfahrene, der Ungelehrte, der meist junge Mensch. Und David sagt hier, was die Bibel mit dir macht, ist, sie verändert dich. Sie lässt dich reifen, sie lässt dich zu einem Mann, sie lässt dich zu einer Frau werden, die weise leben kann. Ich sage unseren Bibelschülern, wenn sie ankommen, und es ist ja gerade eine neue Klasse angekommen, immer, liebe Leute, ihr habt den Hauptgewinn gezogen. Ihr habt den Hauptgewinn gezogen, und dann sage ich auch immer nicht, weil ihr in Prake als Bibelschule seid. Ich glaube, sie haben eine sehr gute Wahl getroffen mit Prake, aber das ist nicht das Entscheidende. Hauptgewinn gezogen haben unsere Schüler deshalb, weil sie sich entscheiden, 3 Jahre lang sich mit diesem Wort auseinanderzusetzen. Und weil das, wenn man sich nicht dagegen stellt, zur Konsequenz hat, dass man belebt wird und dass man verändert wird, dass man weise wird, dass man reif wird. Vers 9, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Tut es das bei dir? Erfreut sich dein Herz, wenn du die Bibel liest? Als David das geschrieben hat, lasst mich das nur noch sagen, das Gesetz, was er hatte, war nicht Epheser 1 und 2. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen und so weiter. War nicht irgendein Paulusbrief, der uns sagt, was wir in Christus alles haben. War nicht das Buch der Offenbarung, was uns sagt, wie Christus wiederkommen wird. Wisst ihr, was das Gesetz war? Über was er sich freut? Es waren die 5 Bücher Mose. Es waren die Texte, wo wir heute, und ich nehme mich da gar nicht komplett aus, manchmal einen großen Bogen drum machen und sagen, boah, das ist wirklich schwierig und nur Gesetze und echt schwer zu verstehen, können wir nicht mehr wieder einen Paulusbrief lesen. Und da sagt David, das erfreut mein Herz. Es sehnt sich alles nach mir, dieses Gesetz zu lesen. Und er sagt dann, es macht die Augen hell, es erleuchtet, es schenkt einen klaren, offenen Blick. Gottes Wort belebt, verändert, erfreut und erleuchtet. Wisst ihr, was interessant ist, wenn man jetzt ein bisschen näher in den Text reingehen würde? Im Hebräischen stehen bei diesen 4 Worten alles Partizipien. Jetzt ganz kurz nur, was machen Partizipien im Hebräischen? Partizipien betonen, dass etwas andauernd wiederholt und immer wieder passiert. Das heißt, David sagt, Gottes Wort belebt immer wieder neu, verändert immer wieder neu, erfreut immer wieder neu, erleuchtet immer wieder neu. Aber das kann natürlich nur dann passieren, wenn du und ich auch immer wieder neu in dieses Wort hineingehen. Wenn wir immer wieder neu zu diesem Wort zurückgehen. Wenn wir immer wieder neu dieses Wort lesen. Ich weiß nicht, ob ihr mal drüber nachgedacht habt, was der Unterschied zwischen einer starken und einer schwachen Tasse Tee ist. Es ist nicht der Teebeutel. Es ist nicht das Wasser. Es ist noch nicht mal die Temperatur des Wassers. Der einzige Unterschied ist die Zeit, wie lang der Teebeutel im Wasser hängt. Weißt du was? Der einzige Unterschied, ob dieses Wort dich verändert, ob es dich belebt, ob es dich erfreut, ist die Beständigkeit, mit der du in dieses Wort eintauchst. Das Wiederholte, das immer wieder Neue, das Regelmäßige. Das macht den Unterschied. Und deswegen ist es kein Wunder, wenn David am Ende sagt, zumindest von diesem Teil, vom 2. Teil des Psalmes, Gottes Wort ist mehr wert als alles. Und das sagt er in Vers 11. Sie, also die Vorschriften des Herrn, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Und die einfache Aussage ist, Gottes Wort ist mehr wert als alles. Gold steht hier mehr wert als alles Materielle. Honig steht auch für das Sinnliche, also für das, was ich erfahre. Und auch da sagt David, es gibt nichts, was angenehmer zu erfahren ist, als das Wort Gottes. Ich weiß, ich sage euch nichts Neues. Und ich weiß, das muss immer wieder gesagt werden. Deswegen lasst mich hier mal ein paar praktische Konsequenzen draus ziehen, die wichtig sind. Die erste Konsequenz habe ich mal so formuliert: Überprüfe deine Haltung zum Wort Gottes. Wisst ihr, manchmal denke ich, wenn ich so Predigt vorbereite, ja, das kannst du in Detmold Nord nicht sagen, die lesen doch alle Bibel. Und wem willst du denn jetzt sagen, überprüfe deine Haltung zum Wort Gottes? Aber nein, wir müssen uns das immer wieder neu sagen. Überprüfe mal ehrlich, wie ist deine Haltung zur Bibel? Sehnst du dich nach dem Wort Gottes mehr als nach allem anderen? Würdest du sagen, ist mehr wert als alles Materielle, mehr wert als alles Sinnliche, was ich erfahren kann? Erfreut dich das Wort Gottes mehr als alles andere? Und lasst uns doch mal ganz ehrlich und praktisch sein. Warum gehe ich in den Gottesdienst? Warum gehe ich zur Jugend? Wirklich, weil ich dort Wort Gottes bekomme? Warum gehe ich in den Hauskreis? Und alles, was drumherum passiert, ist gut und richtig und schön. Aber Leute, wenn das nicht mehr das Eigentliche ist, dann leben wir irgendwo falsch. Überprüfe deine Haltung zum Wort Gottes. Ich sage euch ehrlich, auch als Bibelschullehrer muss ich das immer und immer wieder neu tun. Und es kommt häufig vor, dass ich sagen muss, da hat sich bei mir was eingeschlichen, was nicht gut ist. Und ich muss umkehren und Buße tun. Und wenn du deine Haltung überprüft hast, dann 5 ganz einfache Ratschläge und Konsequenzen. Lies es. Lies es laut, lies es leise, lies es allein, lies es zusammen, lies es in der Gruppe, lies es zwischen den Arbeitszeiten, lies es nach der Arbeit, vor der Arbeit. Es ist vollkommen egal, aber lies es. Und lese es nicht nur, sondern ergründe es. Wisst ihr, oft lesen wir das Wort Gottes, schlagen es zu und sagen, hoffentlich hat Gott zu mir geredet. Das Problem ist oft, dass wir lesen, aber überhaupt nicht drüber nachdenken. Dass wir lesen und überhaupt nicht darüber nachdenken, was Gott uns gesagt hat. Wenn die Bibel über sich selbst redet, gebraucht sie oft Worte wie nachsinnen, nachdenken, überprüfen. Nutz mal eine andere Übersetzung. Nimm dir einen Bleistift, schreib dir ganz kurz den Gedanken raus, worum es in dem Text geht. Aber oft lesen wir klappen zu und denken, das war es. Deswegen ergründe es. Viertens, verinnerliche es. Wenn die Bibel vom Nachsinnen spricht über das Wort Gottes, dann steht dort wörtlich vor sich hin murmeln. Das meint das Auswendiglernen. Das ist altmodisch, oder? Bibelverse auswendig lernen? Ich habe doch mein Smartphone. Ich habe doch meine Bibelsoftware. Auswendig lernen? Wenn das Wort Gottes dich und mich verändern will, wenn ich Gott so viel Raum geben will wie nur möglich, dann rate ich dir, lern Bibelverse auswendig. Fang mit kleinen an, mach's kontinuierlich. Du musst nicht gleich Psalm 119 auswendig lernen, den längsten Psalm, den es gibt. Du kannst mit Psalm 117 anfangen, das ist der kürzeste, den es gibt. Aber verinnerliche das Wort Gottes. Fünftens, verbreite es. Wisst ihr, was der größte Vorteil ist, Bibelschullehrer zu sein? Sorry, wenn ich euch jetzt neidisch mache. Ich bin gezwungen, mich Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde mit diesem Wort auseinanderzusetzen. Und den meisten Nutzen davon haben nicht meine Schüler, nicht meine Kollegen, nicht meine Frau, nicht meine Kinder, den habe ich. Die höchste Motivation für dich, in der Gemeinde einen Dienst zu übernehmen, Jungscharbeit zu machen, Teeniearbeit zu machen, Jugendarbeit zu machen, ist, dass du am meisten davon haben wirst. Wenn du anfängst und immer mehr das Wort Gottes verbreitest, wirst du am meisten Gewinn davon haben. Und sechstens, und ohne das geht es nicht, lebe es. Natürlich lebe es, auch das gehört dazu. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass du und ich, dass wir als Gemeinde mehr zu Menschen werden, die das Wort Gottes aus tiefster Überzeugung lieben. Und dann schließt dafür den Psalm mit 3 kurzen Konsequenzen. Denn Gott spricht Und jetzt antwortet er als Glaubender. Und wisst ihr, das Reden Gottes in der Schöpfung, das Reden Gottes in seinem Wort zielt immer darauf, dass du und ich antworten. Gott redet nicht nur Einbahnstraße, sondern Gott redet natürlich, damit wir ihm eine Antwort darauf geben. Und David deutet ganz kurz an, drei Dinge, wie der Glaubende antwortet. Das erste habe ich mal so formuliert, der Glaubende vertraut dem Reden Gottes. Also Vers 2 bis 7, Gott spricht in der Schöpfung. Vers 8 bis 11, Gott spricht noch deutlicher durch sein Wort. Und dann kommt Vers 12. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Und was hier auffällt, ist, dass hier zum ersten Mal David selbst spricht. Zum ersten Mal spricht David selbst und er bezeichnet sich als Knecht Gottes. Und da wird deutlich, er hat eine ganz enge Beziehung mit Gott. Und bemerkenswert ist, was er als erstes sagt, nachdem Gott ihm gesagt hat, ich rede durch die Schöpfung, ich rede durch mein Wort. Das erste, was David sagt, ist, ja, Gott, wenn du redest, dann möchte ich dir vertrauen. Denn deswegen sagt er in Vers 12, in ihrer Befolgung, also dem Befolgen der Worte Gottes, liegt großer Lohn. David sagt, es ist wirklich so. Wenn ich das tue, was Gott hier sagt, dann werde ich großen Lohn empfangen. Und das versinnbildlicht das Vertrauen, das David in das Reden Gottes hat. Wisst ihr, wenn du Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzt und sagst, gute Predigt, tolle Veranschaulichung und nach Hause gehst, dann hat Gott geredet, aber du nicht geantwortet. Sondern Antwort heißt immer, dass ich dem vertraue, dass ich mein Leben darauf setze und sage, okay, dann will ich tatsächlich so leben. Zweite Antwortmöglichkeit, beziehungsweise Art und Weise, wie David es hier schreibt, der Glaubende sehnt sich nach einer ungetrübten Beziehung mit Gott. Man liest Vers 13 und Vers 14 und fragt sich, was machen diese Verse in diesem Psalm? Also die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung wird gezeichnet, die Herrlichkeit Gottes in seinem Wort. Und dann fragt man sich, wo kommt jetzt die Sünde her? Aber guckt mal, Vers 13 und Vers 14 spricht David nur von Sünde. Vers 13, Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Vers 14, auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück, sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schweren Vergehen. Also David hört das Reden Gottes in der Schöpfung, hört es noch deutlicher in Gottes Wort. Und seine Sorge, seine größte Sorge ist seine eigene Sünde. Er erkennt, wenn Gott so herrlich ist, wenn Gott so gnädig ist, wie er sich in seinem Wort offenbart, dann muss ich mit meiner Sünde zu ihm gehen. Ich sehne mich danach, dass ich eine ungetrübte Beziehung habe, Ende von Vers 14, dass ich tadellos und rein vor ihm bin. Und die Antwort erwartet Gott. Wenn er so herrlich ist, wie es in der Schöpfung deutlich wird, wenn er so gnädig ist, wie wir es von der ersten bis zur letzten Seite hier lesen, dann ist die einzig logische Folge und Antwort unsererseits ist, Herr, ich sehne mich nach dieser ungetrübten Beziehung, die du anbietest, in Jesus und in deinem Wort. Und schließlich, der Glaubende will vor allem eins, zur Verherrlichung Gottes leben. Es ist der bekannte letzte Vers von Psalm 19, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wisst ihr, wenn Gottes größtes Ziel mit der Schöpfung ist, sich selbst zu verherrlichen, wenn Gottes größtes Ziel mit seiner Heilsgeschichte ist, Christus zu verherrlichen und sich selbst und seine Gnade und seine Barmherzigkeit deutlich zu machen, dann ist es doch logisch, dass ich als Gottes Kind nur eins will, ich möchte genau daran teilhaben und möchte zu seiner Verherrlichung leben. Und deswegen der einfache Wunsch, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, lass mein ganzes Leben wohlgefällig vor dir sein. Was ist wohlgefällig vor Gott? Natürlich das, was ihn verherrlicht. Merkt ihr was? Die einfache Aussage, Gott spricht, ist gewaltig. Gott spricht schon auf unendliche Art und Weise in der Schöpfung. Nur das rettet uns nicht. Deswegen spricht Gott noch konkreter und deutlicher in Jesus und in seinem Wort. Und er tut das, damit wir ihm vertrauen, damit wir die Beziehung mit ihm leben und ihn verherrlichen. Und liebe Leute, ich wünsche mir für mein Leben, ich wünsche mir für dein Leben und ich wünsche mir für unser Gemeindeleben nichts anderes als das, dass Gott redet und dass wir antworten. Und deswegen möchte ich jetzt auch gerne antworten, ich möchte beten, bitte euch, dass wir dazu aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich bin dir unendlich dankbar, dass du ein Gott bist, der redet, der spricht. Herr, und allein wenn wir in die Schöpfung schauen, egal wo wir hinschauen, sehen wir in jedem Element, groß oder klein, Herr, deine Göttlichkeit, dein unendliches Wesen, deine Schönheit, deine Herrlichkeit, deine Souveränität, Herr. Wir sehen, Herr, dass das alles nur von einem Gott kommen kann. Wir sehen, Herr, dass es so viel größer und weiter und mächtiger ist, als alles, was wir denken oder tun können. Aber Herr, all das Staunen in der Schöpfung rettet nicht. All das Staunen in der Schöpfung würde uns nur mehr in Verzweiflung führen, weil wir nicht wüssten, wie wir eine Beziehung zu dir bekommen können. Und so bin ich dir noch viel mehr dankbar, Herr, dass du deinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt hast. Dass du, Herr Jesus, auf dieser Erde warst und geredet hast. Ich bin dir dankbar, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir schwarz auf weiß lesen können, was du von uns möchtest, wie du bist und wie wir Hoffnung, wie wir ewiges Leben, wie wir eine Beziehung zu dir haben können. Und ich bete ganz kindlich für mich und für uns und auch für uns als Gemeinde, Herr, dass wir Menschen sind, die dein Reden hören und dass wir antworten. Im Vertrauen, im Wunsch danach, die Beziehung mit dir zu leben und im Wunsch danach, dir zur Ehre zu leben. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du redest. Amen.